RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Katja Kindermann. Union und SPD haben gelassen auf mögliche Meinungsunterschiede in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil sagte im Bericht aus Berlin der ARD, wichtig seien jetzt mehr Zusammenhalt und weniger öffentlicher Streit. Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt, was als wichtiger Punkt für die SPD gilt. CDU-Generalsekretär Lindemann sagte dazu, alle Seiten sollten entspannt sein, denn es gelte, was im Koalitionsvertrag stehe.
Und dort steht, dass nicht Politiker im Plenarsaal des Deutschen Bundestages die Mindestlöhne festsetzen, sondern Tarifpartner in einer sogenannten Mindestlohnkommission. Die hat sich eine neue Geschäftsordnung gegeben. Dort steht drin, dass man sich orientiert an der Tarifentwicklung, aber auch an einem sogenannten Medianlohn, 60%. Und dann sind 15 Euro erreichbar. Aber am Ende wird es die Mindestlohnkommission entscheiden.
CDU-Generalsekretär Lindemann. In Luxemburg treffen sich heute die EU-Außenministerinnen und Minister. Hauptthema ist die weitere Unterstützung für die Ukraine. Es ist das letzte Treffen in dieser Runde für die deutsche Außenministerin Baerbock. Aus Brüssel Helga Schmidt.
Dazu gehört auch dieses Mal wieder ein Bekenntnis der EU-Minister, die Ukraine mit mehr Waffen zu unterstützen, weil kaum jemand noch damit rechnet, dass die Unterhändler von Donald Trump eine echte Waffenruhe erreichen. Sie verhandeln zwar mit Russland, sagen Diplomaten, aber gleichzeitig lässt Putin zivile Ziele in der Ukraine bombardieren. Gestern erst die Stadt Sumy im Nordosten des Landes mit mehr als 30 Toten und über 100 Verletzten.
Bei dem israelischen Angriff auf ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens ist die Klinik laut Weltgesundheitsorganisation schwer beschädigt worden. WHO-Generaldirektor Tedros erklärte, die Notaufnahme, das Labor, Röntgengeräte und die Medikamentenausgabe seien zerstört. Er berief sich auf den Direktor der Klinik. Ein Kind sei bei dem Angriff gestorben, so Tedros. Nach israelischen Angaben galt der Schlag einer Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas in dem Krankenhaus. In der Fußball-Bundesliga hat Frankfurt einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht. Die Eintracht gewann gegen Heidenheim mit 3:0 und hat damit ihren dritten Tabellenplatz gefestigt. Außerdem gewann Werder Bremen mit 2:1 beim VfB Stuttgart. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht mal mehr, mal weniger Wolken und meistens trocken, 11 bis 4 Grad. Tagsüber Wolken und Sonne und nur selten Schauer, 17 bis 23 Grad. An Nord- und Ostsee kühler. Am Dienstag wechselhaft und einzelne Schauer. Vor allem im Südosten Sonne bei 12 bis 23 Grad. Es ist jetzt 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, noch immer ein Falschfahrer auf der B41 Sobernheim-Idar-Oberstein. Zwischen Steinharter Straße und Simmertal kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Vorsicht auf der A1 Osnabrück Richtung Dortmund. Zwischen Münster-Nord und Hiltrup muss wegen Nebels mit Sichtweiten unter 50 Metern gerechnet werden. Vorsicht auch auf der A43 Münster Richtung Recklinghausen. Zwischen Kreuz Münster-Süd und Senden muss wegen Nebels ebenfalls mit Sichtweiten unter 50 Metern gerechnet werden. Eine Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort kein Wasser entnommen werden. Und Berlin, die A100, Stadtring Richtung Wedding, ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr früh gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Die kommt aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Am Mikrofon begrüßt sie Sven Hasenclever. Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz sorgten gestern für Unruhe. In einem Interview äußerte er Zweifel daran, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr tatsächlich auf 15 Euro steigen werde. Auch eine Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen sei nicht gewiss. Zentrale Themen immerhin der SPD. Im Bericht aus Berlin hat Moderatorin Anna Engelke mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gesprochen und ihn gefragt, ob jetzt die Einkommensteuerreform kommt oder nicht.
Frau Engelke, ganz ehrlich, ich meine, natürlich werden wir jetzt im Sommer loslegen. Gerade die Wirtschaft müssen wir wieder ankurbeln. Aber ansonsten brauchen wir Wachstum. Wenn wir kein Wachstum bekommen, ist vieles obsolet. Das muss man einfach ehrlich sagen. Und da müssen wir uns alle ehrlich machen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich, jeder, der mich kennt, weiß, das ist eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten, dass wir für die Menschen da sind, die jeden Tag aufstehen, arbeiten gehen und dieses Land am Laufen halten. Und deswegen bin ich mir da mit Friedrich Merz völlig einig.
Die Einkommensteuerreform, die stellen Sie jetzt so etwas als wackelig dar, aber die Unternehmenssteuerreform, da halten Sie dran fest, 2028.
Ja, man muss das klar sagen, es hört sich ein bisschen sperrig an, das Thema Abschreibung. Wir entlasten den Mittelstand, wenn man investiert. Und zwar so stark wie seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist viel wichtiger im ersten Schritt als die Senkung der Körperschaftssteuer. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt direkt einsteigen in große Abschreibungen, damit wir das dritte Rezessionsjahr in Folge möglichst nicht erleben und möglichst 2026 wieder einen Schub bekommen. Deutschland ist ein Exportland. Deutschland ist ein tolles Land mit einem starken Mittelstand und der muss jetzt gepusht werden, der muss angetrieben werden und das geht mit Abschreibung und dann gehen wir rüber in eine Unternehmenssteuerreform. Deswegen ist das richtig angelegt. Wir müssen es nur machen, Frau Engelke.
In Sachsen-Anhalt, wo ja im nächsten Jahr Landtagswahlen sind, da gibt es jetzt diese Forderung von ihren eigenen Leuten. Und zwar, der CDU-Kreisverband Harz fordert im Ergebnis der Bundestagswahl 2025 in allen ostdeutschen Bundesländern die CDU Deutschlands zur Aufhebung des sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlusses auf. Wie wollen Sie diesen Druck der Basis aushalten?
Indem wir bessere Politik machen. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass sehr viele Menschen die AfD wählen aus Protest. Sie waren unzufrieden mit der Ampel und das darf nicht nochmal passieren. Wenn wir jetzt Politik für die Menschen machen, gerade beim Thema innere Sicherheit, Migration, Wirtschaft, aber auch in sozialen Themen, das Bürgergeld abschaffen und wieder ein gerechtes System schaffen, dann werden wir auch Vertrauen zurückgewinnen.
Das Thema Mindestlohn, 15 Euro Mindestlohn, ist ein Aufreger. Jetzt geht Ihr Koalitionspartner, zukünftiger.
Und der Verkehrsservice mit einer dringenden Meldung. Achtung, ein weiterer Falschfahrer auf der A25 Geesthacht-Hamburg. Zwischen Geesthacht und Dreieck Hamburg-Südost kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A25 Geesthacht-Hamburg zwischen Geesthacht und Dreieck Hamburg-Südost ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen.
Die SPD daher und sagt, der Mindestlohn von 15 Euro wird in jedem Fall kommen, wirbt auch damit. Wie reagieren Sie darauf? Weil Friedrich Merz ist an der Stelle ja sehr viel zurückhaltender.
Ich bin da entspannt. Ich bin selbst ein Buchhändlerkind und lese immer dort es nach, wo es steht. Das ist ein Koalitionsvertrag. Und dort steht, dass nicht Politiker im Plenarsaal des Deutschen Bundestages die Mindestlöhne festsetzen, sondern Tarifpartner in einer sogenannten Mindestlohnkommission. Die hat sich, Frau Engelke, und das ist neu, eine neue Geschäftsordnung gegeben. Dort steht drin, dass man sich orientiert an der Tarifentwicklung, aber auch an einem sogenannten Medianlohn, 60%. Und dann sind 15 Euro erreichbar. Aber am Ende wird es die Mindestlohnkommission entscheiden. Nichts anderes steht da drin. Es bleibt weiter in der Mindestlohnkommission. Es wird nicht im Deutschen Bundestag gemacht. Und so haben wir das vereinbart. Und deswegen sollten wir an der Stelle entspannter sein.
Wenn man Ihren Koalitionsvertrag anguckt, fällt auf, es werden viele Leute entlastet bzw. bekommen mehr Geld. Die Rentner, die Mütter, die Pendler, die Bauern. Für wen gibt es eigentlich Zumutungen?
Wir werden über das Thema Sozialversicherungsbeiträge reden müssen. Dort stehen auch Sachen drin, zum Beispiel im Gesundheitsbereich werden wir ein Primärarztsystem einführen. Das heißt, in Zukunft kann ich nicht mehr 6, 7 Fachärzte auf einmal besuchen, sondern muss erst zum Hausarzt und es gibt eine Überweisung. Wenn Sie so wollen, ist das eine Änderung. Zumutung nenne ich es nicht, sondern einfach effizientes Arbeiten. Wir haben 1 Milliarde Arztbesuche im Jahr bei 83 Millionen. Das sind 12, 13 pro Kopf. Das ist zu viel. Wir müssen effizienter werden. Und deswegen gerade in dem Bereich Sozialversicherung müssen Reformen kommen. Das kann nicht so weitergehen. Wir müssen eigentlich zurück Richtung 40% und nicht Richtung 45% Sozialversicherungsbeiträge und mehr.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im Bericht aus Berlin. Und der Verkehrsservice, Achtung, ein Falschfahrer auf der A1 Hamburg-Lübeck zwischen Hamburg-Stillhorn und Kreuz Hamburg-Ost kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A1 Hamburg-Lübeck zwischen Hamburg-Stillhorn und Hamburg-Ost ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. In der Debatte um den Koalitionsvertrag und die Äußerungen von Friedrich Merz hat sich auch SPD-Chef Lars Klingbeil zu Wort gemeldet.
Es gilt das, was im Text steht, dass die Mindestlohnkommission, wenn sie sich an all die Kriterien hält, die mittlerweile in der Geschäftsordnung, Finn Carsten Lindemann hat das gut beschrieben, in der Geschäftsordnung drin sind, der Mindestlohnkommission, dann erreichen wir 2026 die 15 Euro. Und das will ich Ihnen schon im Grundsatz sagen. Wir haben einen Koalitionsvertrag, der sehr klar die Leistungsträger, die Fleißigen, die Anständigen dieser Gesellschaft in den Fokus rückt. Bei der Frage Tarifbindung, bei der Frage Rente, bei der Frage Löhne, bei der Frage auch Investitionen in Infrastruktur. Da ist vieles drin, was wir gemeinsam haben. Und ich rate uns allen, dass wir nicht das Trennende suchen in der Koalition, sondern das gemeinsam in den Vordergrund stellen. Ich habe gerade 1,5 Jahre Streit in der Ampel hinter mir. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass wir in der neuen Regierung jetzt nicht so starten, wie die alte Regierung aufgehört hat.
Soweit SPD-Chef Lars Klingbeil. Die Sozialdemokraten starten am Dienstag ihre Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag. Bis zum 29. April kann dann abgestimmt werden. Von den Jusos gibt es schon jetzt massive Kritik. Mehrere Verbände haben dazu aufgerufen, den Koalitionsvertrag abzulehnen. In Schleswig-Holstein, in Berlin und auch in Bayern. Über die dortige Debatte berichtet Arne Wilsdorf.
2 Stunden lang haben die 75 Juso-Delegierten in Augsburg leidenschaftlich über den Koalitionsvertrag debattiert. Im Zentrum die Beschlüsse zu Migration, Steuern und Bürgergeld. Tim Siebeneicher und Simon Reichmann.
Ich finde, wenn wir den Aufstieg der AfD noch stoppen wollen, müssen wir die Dinge anders machen. Wir brauchen unseren eigenen, guten und progressiven Populismus, der sagt, wir stehen an eurer Seite und der Feind ist nicht ein Migrant, eine Transperson, sondern der Milliardär.
Als Jusos werden wir nicht tatenlos zusehen, wenn die SPD im Bundestag ihre eigenen Errungenschaften wieder abschafft, wenn Symbolpolitik auf dem Rücken von Geflüchteten gemacht wird und wenn wir hart arbeitende Menschen einfach verarschen.
Gemeint sind vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die Abkehr vom Bürgergeld, die Aufweichung des 8-Stunden-Tages zugunsten einer Wochenarbeitszeit und die fehlenden Reichensteuern. Die Abstimmung danach fällt einstimmig gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag aus, weil er die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft nicht löse, so der Vorsitzende der bayerischen Jusos, Benedikt Lang.
Der Koalitionsvertrag heißt aus Verantwortung für Deutschland. Wir sagen, aus Verantwortung für echte Gerechtigkeit kommen wir zum Ergebnis, diesen Koalitionsvertrag abzulehnen.
Sollte die Mehrheit der Genossen in den nächsten 2 Wochen beim SPD-Mitgliederentscheid mit Nein stimmen, dann fordert Lang Nachverhandlungen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge hält das für unrealistisch. Die Asylvorstellungen der Union könne man höchstens in einer gemeinsamen Regierung abschwächen.
Wenn wir zusammengehen, dann schaffen wir es hoffentlich, die Union zu deradikalisieren in den nächsten 4 Jahren. Ich meine, ein bisschen sind sie ja schon in der finanzpolitischen Realität angekommen. Ich hoffe, das gilt dann hoffentlich auch für andere Bereiche.
Die Zustimmung von CDU und CSU zur Aufhebung der Schuldenbremse und damit zu 1 Billion Euro an Investitionen auf Kredit lobt Carsten Träger, der Vorsitzende der bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten, als größten Punktsieg für die Sozialdemokraten. Sein Werben für eine Zustimmung der Jusos war allerdings vergebens.
Es ist eine schöne Gelegenheit, mal wieder einen Denkzettel zu verteilen. Aber es ist nicht angemessen, finde ich, und es ist auch nicht der Weg, der uns wieder in die Mehrheitsmitte der Gesellschaft führt.
Dabei sei doch der Koalitionsvertrag bei aller berechtigten Kritik, so Träger, unterm Strich deutlich besser als die 16%, die man bei der Bundestagswahl erreicht habe.
Arne Wilsdorf darüber, dass die Jusos den Koalitionsvertrag ablehnen, an einem Wochenende mit vielen Statements und einiger Unsicherheit rund um die Koalitionsversprechen.
Die ARD-Infonacht.
In Maskat, Omans Hauptstadt, da gab es an diesem Wochenende ein erstes Treffen zwischen 2 Erzfeinden, den USA und Iran. Ziel ist es, die Gespräche über das umstrittene iranische Atomprogramm wieder aufzunehmen. Ist damit ein Anfang gemacht für eine Lösung in diesem seit Jahrzehnten dauernden Atomstreit mit dem Iran? Das hat meine NDR-Kollegin Janine Albrecht den deutsch-iranischen Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nejad gefragt.
Ich glaube, diesmal haben wir es mit einer anderen Situation zu tun als noch vor einem Jahrzehnt, als es ja zum Atomdeal 2015 gekommen ist. Diesmal haben wir natürlich den neuen Faktor Trump in den USA. Dann haben wir die geopolitische Zäsur im Nahen Mittleren Osten letztes Jahr. wo die iranische Achse des Widerstands zerbrochen ist. Und wir haben eine so desolate Wirtschaftskrise innerhalb der Islamischen Republik wie noch nie zuvor. Also ist die Vulnerabilität der iranischen Seite auch sehr, sehr groß.
Ist das Ihrer Einschätzung auch der Grund, dass sich Iran überhaupt auf diese Gespräche eingelassen hat, wo ja schon die Frage, ob das jetzt indirekte oder direkte Gespräche zwischen USA und Iran sind, ja quasi ein Politikum ist?
Absolut richtig. Der Begriff Politikum stimmt absolut. Der oberste Führer der Islamischen Republik, also das de facto Staatsoberhaupt, hat dem eine Absage erteilt. Er hat sogar Gespräche als quasi idiotisch bezeichnet. Jetzt kommt aber ein Rückzieher. Also die iranische Seite ist immens unter Druck.
Sie haben gerade schon die religiöse Führung im Iran angesprochen. Wie groß ist da auch gerade im Iran selber von innen heraus auch der Druck auf die Ayatollahs, die ja die USA bislang ja sogar auch als Satan bezeichnen?
Das Staatsoberhaupt ist nicht nur der religiöse Führer, sondern darüber hinaus sogar der politische und militärische Führer. Und zum Machtkern gehören hinzu nicht nur die Kleriker, also die Ayatollahs, sondern auch die islamischen Revolutionsgarden, also das Militär in Iran. Und die wissen ganz genau, dass sie auch militärisch mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Israelis haben letztes Jahr die gesamte iranische Luftabwehr ausgenockt.
Sehen Sie denn in der Situation, in der sich Iran gerade befindet, wie Sie sie ja auch gerade geschildert haben, die Schwäche des Iran aktuell, vielleicht eine Chance für eine friedliche Wendung in diesem Konflikt, der ja schon lange währt? Oder ist diese momentane Schwäche Irans auch eher vielleicht, führt es vielleicht auch eher dazu, dass Israel und die USA das für einen Militärschlag nutzen könnten, wenn die Verhandlungen nicht so verlaufen, wie sie es wollen?
Ich glaube, vieles hängt davon ab, was denn wirklich verhandelt wird. Wir haben nun erste Gespräche gehabt zwischen beiden Seiten. Diese Gespräche sollen nunmehr fortgesetzt werden nächsten Samstag. Die Iraner versuchen natürlich, dass es nur auf die Atomfrage beschränkt wird. Aber falls es ihnen solch eine Beschränkung gelingen sollte, ist die Frage, ob sie damit leben können, das, was die Trump-Administration wohl haben möchte, dass das gesamte Atomprogramm eingestampft wird. Und darüber hinaus ist die große Frage, ob es um viel mehr geht als um das Atomprogramm, sondern auch um das iranische Raketenprogramm und um die iranische Finanzierung der regionalen Milizen. Falls diese zwei letzten Themen sogar auch Teil der Verhandlungen sein sollten, dann sehen die Karten für die iranische Seite doch sehr schlecht aus und man müsste befürchten, dass sehr viel von dem Businessmodell, von dem, was die Islamische Republik eigentlich tagtäglich tut und wie sie ihre Macht erhält und projiziert, eingeschränkt wird.
Was hören Sie da im Moment auch aus dem Iran? Wie wird das dort auch von den Menschen wahrgenommen, dass jetzt eben die US-Regierung da auf den Iran zugegangen ist?
Es gibt innerhalb der iranischen Bevölkerung bei dieser Frage eigentlich keine großen Illusionen. Die Menschen wissen ganz genau, dass diese Feindschaft gebraucht wird von seitens der Machtelite, um ihre Herrschaft zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite ist die iranische Gesellschaft innerhalb des Nahen Mittleren Ostens wahrscheinlich die pro-westlichste, auch die pro-amerikanischste. Und man weiß auch, dass die Wirtschaftskrise eher sekundär mit den amerikanischen Sanktionen zu tun hat und dass die Wirtschaftskrise in erster Linie handgemacht ist. Also eine Folge des Missmanagements, der Korruption der Elite. Also gibt es da nicht sehr viele Hoffnung, dass es da zu einem Durchbruch kommt, der auch im Endeffekt der iranischen Bevölkerung zugute käme.
Soweit die Einschätzung von dem Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nejad. Wer in eine unbekannte Innenstadt fährt, eine Fahrradtour plant oder auf Wanderung geht, der nutzt in der Regel eine Navigationssoftware. Die sind in der Regel auch sehr zuverlässig, weshalb ihnen oft blind vertraut wird, unter Umständen mit unangenehmen Folgen.
Machen uns Navigations-Apps am Ende sogar dümmer? Wissenschaftler sagen ja. Einer von ihnen, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, ist Stefan Münzer. Der Professor lehrt Psychologie und Soziologie an der Uni Mannheim und er sieht gleich mehrere Probleme durch GPS-Navigation auf uns zukommen.
Und zwar deswegen, weil die sich an der Route oder am Weg so orientieren. Also die zeigen uns an, dass wir einen bestimmten Weg gehen sollen, wo wir abbiegen sollen. Und wenn wir dem genau folgen, dann ist das sehr bequem und das führt uns auch zum Ziel. Das Problem ist aber, dass Orientierung ja mehr ist als der Weg. Orientierung ist, dass ich auch weiß, wo wichtige Orte sind, die ich jetzt gerade nicht sehen kann und mich selber sozusagen in Bezug zu diesen Orten immer aktualisiere. Also ich gehe irgendwo lang und ich weiß immer, wo ist der Hauptbahnhof, wo ist der Fluss, wo ist mein Hotel und kann sozusagen die Richtung dahin zeigen.
Und der Psychologe weiß, fehlt diese Orientierung, geht damit ein Gefühl von Angst einher. Viele Menschen fühlten sich deshalb schon heute unwohl, wenn sie ihr Handy nicht dabei haben. Doch die Folgen der Orientierungslosigkeit können noch ganz andere sein.
Ich gewöhne mich so dran, dass ich irgendwann sozusagen gar nicht mehr ohne das Ding leben kann. Und dann führt es mich vielleicht auch einfach mal irgendwo vorbei, wo es vielleicht sogar ein Umweg ist, bloß weil ich an irgendeinem Laden vorbei soll, wo ich vielleicht dann was kaufen würde. Das merke ich gar nicht mehr. Also die Dinger fangen dann an. Ich gebe immer mehr Autonomie ab und es werden mir Entscheidungen abgenommen.
Dazu kommt, durch den oft nur kleinen Ausschnitt der Umgebung, der auf Handys und Navis gezeigt wird, bekommen wir auch sehr viel weniger von der Umgebung mit. Wir erleben ganz einfach weniger, wenn wir unterwegs sind.
Weil wir doch ein bisschen enger eben an diese Wegführung so gebunden werden. Also ich gucke die nächste Landmarke, wo ich abbiegen muss. Ich gucke, dass ich mein Ziel da erreiche und ich gucke nicht mehr so drüber hinaus. Gucke mir vielleicht auch Karten nicht mehr an.
Am Ende könnte eine zu hohe Abhängigkeit von Apps und Navigationsgeräten sogar unsere Sicherheit bedrohen, glaubt der Psychologe. Und dabei müsse man noch nicht einmal in die Ukraine schauen, wo das Militär noch vor wenigen Wochen befürchten musste, dass Elon Musk das Satellitensystem Starlink ausschaltet.
Ja, also ich sehe da, stellen Sie sich mal vor, die würden GPS abschalten, dann will gar nichts mehr funktionieren. Mit unseren Navis. Wir hätten dann vielleicht noch Zugriff im Laptop auf Google Maps und so weiter, aber nicht mehr Bezug auf meine eigene Position, weil GPS ja meine Position erstmal, die mit verrechnet wird. Ja, dann stehen wir relativ dumm da.
Soweit die Einschätzung von Stefan Münzer, Experte auf dem Gebiet der Orientierungsforschung, im Beitrag von Thorsten Gütling.
Der Stichtag.
Seinen Gitarrenriff kennt wirklich jeder. Heute vor 80 Jahren wurde der Musiker Ritchie Blackmore geboren. Michel Brückner mit einem Porträt.
In den 70er Jahren feiert er mit Deep Purple seine größten Erfolge. Aber dann folgt der radikale Kurswechsel. Ab 1997 spielt er mittelalterlichen Folk mit seiner Ehefrau Candice Knight.
Früher habe ich in der lautesten Rockband der Welt gespielt. Jetzt spiele ich in der leisesten. Unsere Welt ist mit viel zu viel Lärm belastet.
Mit 11 Jahren kauft ihm sein Vater die erste Gitarre. Mit 15 Jahren ist seine Schullaufbahn beendet. Er will Rockstar werden. Später gehört er dann zu den Gründungsmitgliedern von Deep Purple. Mit Black Knight gelingt ihnen 1970 der Durchbruch und sie werden zu Pionieren des Hard Rock. Und dann das alles verändernde Riff.
So now you have.
Also hier hast du's.
Beethoven.
Und Beethovens fünfte Symphonie. Bam, 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 bam. Rückwärts spielen und dann hast du es. Es ist praktisch eine Interpretation der Umkehrung. Also schulde ich Beethoven eigentlich eine Menge Geld.
Ritchie Blackmore gilt zwar als Virtuose an der Gitarre, aber gleichzeitig auch als launisch und etwas exzentrisch. California Jam 1974. Nach Streitigkeiten mit dem Fernsehsender ABC verliert Ritchie Blackmore am Ende des Konzerts die Beherrschung und schlägt mit seiner Gitarre auf die Fernsehkamera ein. Auch die Beziehung zu den restlichen Bandmitgliedern ist eher schwierig. Die Purple-Sänger Ian Gillan 1993 in einem Interview.
Er ist ein intellektueller Zwerg. Also was ich eigentlich meine, er ist sehr unsicher.
Im Frühjahr 1975 verlässt Blackmore Deep Purple und gründet die nächste erfolgreiche Band, Rainbow. Später kommt er dann aber doch wieder zu Deep Purple zurück. Bis zum endgültigen Bruch. Wobei er ja eigentlich noch eine ganz andere Vorliebe hat. Damit hat wohl keiner gerechnet.
Mir gefällt, wie die Deutschen ihre Tradition pflegen, zum Beispiel Schlagermusik. Weil er Tradition hat und rein ist. In den USA, wo wir leben, gibt es Hip-Hop. Er ist gewaltsam und einfach nur ärgerlich. Ich liebe aber diese Schlagershows hier.
And I love watching the innocent shows of the Schlager music over here.
Was geht hier ab?
Ob er das mit dem deutschen Schlager wirklich so gemeint hat? Sein Gitarrenriff hat auf jeden Fall auch da Spuren hinterlassen. Geboren wurde Ritchie Blackmore heute vor 80 Jahren.
Der Stichtag von Michel Brückner.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Florian Neuhaus und dem 13. Triumph des THW Kiel im deutschen Handballpokal. Und beim 28:23 gegen die MT Melsungen war es deutlich. Auch dank des herausragenden Torhüters Andreas Wolf.
Es ist ein fantastisches Gefühl. Das war eins unserer Ziele vor der Saison. Ich bin froh, dass wir das erreicht haben. Und der Abend heute gehört uns.
Ein ganz besonderes Spiel war es für Patrick Winczek. Der Kieler wird nach der Saison seine Karriere beenden. Und er hat zum Abschied jetzt schon einen Titel sicher.
Den habe ich schon vergossen, aber jetzt aktuell sind die wieder getrocknet. Aber klar, das sind die Momente, wofür man so hart arbeitet, dass man am Ende die Pokale mitnehmen kann. Und von daher bin ich unglaublich stolz auf uns.
Lange feiern können die Kieler allerdings nicht. Schon am Mittwoch steht in der Bundesliga das Topspiel gegen die Füchse Berlin an. Und auch in der Bundesliga könnte der THW mit einem Sieg nochmal oben angreifen. Oben mit dabei sind auch die Fußballer von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim festigten die Hessen den 3. Tabellenplatz. Dabei war dieses Spiel ein schwieriges, besonders für den Kopf. Tim Brockmeier berichtet.
Wie sehr kann sich die Eintracht im Highlight-Sandwich Tottenham, also zwischen den beiden Spielen im Euroleague-Viertelfinale gegen die Spurs, fokussieren, konzentrieren auf den Liga-Alltag gegen Abstiegskandidat Heidenheim? Die Antwort nach dem Spiel: sehr. Starke Leistung, verdienter Sieg, Abwehrchef Robin Koch.
Zwischen den beiden Spielen gegen Tottenham ist es mit Sicherheit nicht so einfach, dann den Fokus auch wieder auf die Liga zu richten. Aber wir haben direkt nach London gesagt, okay, voller Fokus aufs Wochenende. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Bahoya schon nach 10 Minuten, Koch selbst kurz vor der Pause zunächst die Torschützen für die Eintracht. Heidenheim im ersten Durchgang nicht gut, sehr fehlerhaft. Nach dem Wechsel die Gäste besser, ließen aber 2 große Chancen liegen. Dafür am Ende dann Ekitike per Konter mit der 3:0-Entscheidung für Frankfurt. Heidenheim steckt weiter unten fest, hat mittlerweile Kevin Müller 7 Punkte Rückstand auf den 1. Nicht-Abstiegsplatz.
Wir müssen jetzt alles dafür tun, realistisch den Relegationsplatz zu sichern irgendwie, und dann werden wir weitersehen.
Die SGE dagegen sieht sich mittendrin im Rennen um die Champions League und dank des 3:0 Heimsieges auch mit einer äußerst gelungenen Generalprobe für das Highlight Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur.
Auf Spiele auf der internationalen Bühne, zumindest in der kommenden Saison, darf auch wieder Werder Bremen hoffen. Nach dem 2:1-Erfolg beim VfB Stuttgart haben die Norddeutschen nur noch 3 Punkte Rückstand auf Platz 6. Und die Bremer sind in einer komfortablen Lage, weiß Trainer Ole Werner.
Ich glaube, da gibt es ein paar Mannschaften da oben, die ein bisschen mehr Druck haben, nach Europa zu kommen als wir. Und deshalb gehen wir das Ganze auch mit diesen Schlusssport auch mit einer Vorfreude an, mit einem Selbstvertrauen an. Aber ich glaube, andere Mannschaften müssen und wir können.
Die Stuttgarter sind hinter Werder zurückgefallen, auch weil sie eine knappe halbe Stunde in Unterzahl spielen mussten. Gelb-Rot gab es für Nick Woltemade. Eine Fehlentscheidung, sagt der VfB und kündigte Protest gegen eine mögliche Sperre an. Und zum Schluss kommen wir noch zur Formel 1 in Bahrain und dem 2. Sieg von Oscar Piastri in der noch jungen Saison. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Es zeichnet sich immer mehr ein Titel-Zweikampf der beiden McLaren-Piloten ab. Der Trend spricht dabei für Oscar Piastri. Der Australier ist nach seinem 2. Saisonsieg in Bahrain zwar noch 2. in der WM-Gesamtwertung, aber er hat nur 3 Punkte Rückstand und schon einen Sieg mehr als sein Teamkollege. Lando Norris konnte im Flutlicht von Bahrain seine WM-Führung zwar verteidigen, aber mit Platz 3 dürfte der Engländer nicht wirklich zufrieden sein. Im engen Zweikampf mit dem am Ende zweitplatzierten Mercedes-Piloten George Russell sind Norris im stärkeren Auto zu viele kleine Fehler unterlaufen. Schon am kommenden Wochenende hat der Spitzenreiter aber die Chance zurückzukommen. Dann geht die Formel 1 in Saudi-Arabien an den Start.
Auch der deutsche Nico Hülkenberg hat in Jeddah eine neue Chance. In Bahrain war er zunächst auf Platz 13 gewertet worden. Bei der Kontrolle nach dem Rennen wurde allerdings festgestellt, dass der Unterboden seines Boliden so stark abgenutzt war, dass er gegen die Regeln verstieß. Deshalb wurde der Rheinländer 2 Stunden nach Rennende disqualifiziert.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Katja Kindermann. Die von Union und SPD geplante Einkommensteuersenkung ist noch nicht sicher. So schätzt es der designierte Bundeskanzler Merz ein. Er sagte in der ARD, die Pläne könnten nur umgesetzt werden, wenn die Finanzierung sichergestellt sei. Aus der Nachrichtenredaktion Frank Wörner.
Grundsätzlich wollten Union und SPD die Steuern auf kleinere und mittlere Einkommen senken, so Merz. Das könne allerdings zu Steuerausfällen in zweistelliger Milliardenhöhe führen. Außerdem hätten die Länder ein Mitspracherecht. Deshalb wollten CDU, CSU und SPD nichts versprechen, was sie dann später vielleicht nicht halten könnten. Höhere Steuern auf größere Einkommen zur Gegenfinanzierung, wie die SPD sie vorgeschlagen hatte, lehnte Merz ab. Allerdings machte er eine Einschränkung. Auf die Frage, ob er Steuererhöhungen für seine gesamte Kanzlerschaft ausschließen könne, sagte Merz, man soll nie, nie sagen.
CDU-Chef Merz hat erneut in Aussicht gestellt, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Mit Blick auf die russische Attacke auf die Stadt Sumy sagte Merz in der ARD, die Ukraine müsse aus der Defensive herauskommen. Er betonte aber, dass die Lieferung mit den europäischen Partnern abgestimmt werden müsse. Russlands Armee hatte gestern in Sumy nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Ecuador liegt der rechtsgerichtete Kandidat Noboa offenbar deutlich vorn. Knapp die Hälfte der Stimmen ist ausgezählt. Laut Wahlbehörde kommt der Amtsinhaber auf 56%. Er hatte in der ersten Runde nur knapp vor seiner Herausforderin González aus dem linken Lager gelegen. Noboa hatte im Wahlkampf versprochen, mit Härte gegen Drogenkartelle und Gewalt in Ecuador vorzugehen. Ein US-Gericht befasst sich ab heute mit der Übernahme von WhatsApp und Instagram durch den Meta-Konzern. Der Vorwurf, die Facebook-Mutter soll sich so eine Monopolstellung geschaffen haben. Aus der Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
Das jedenfalls sieht die Handelsbehörde FTC so und fordert Konsequenzen. Möglicherweise muss Meta den Kauf des Chatdienstes WhatsApp und der Fotoplattform Instagram rückgängig machen. Meta weist die Vorwürfe zurück und verweist unter anderem auf einen harten Wettbewerb mit anderen Plattformen wie TikTok. Die Klage war bereits 2020 eingereicht worden. Bis zu einem Urteil könnte es noch weitere Jahre dauern. Denn egal wie der Prozess endet, es wird erwartet, dass mindestens eine Seite Berufung einlegt.
Und das Wetter in Deutschland. Tagsüber wechseln sich Wolken und Sonne ab. Nur selten gibt es Schauer bei 17 bis 23 Grad. An Nord- und Ostsee 12 bis 15 Grad. Am Dienstag wechselhaft und einzelne Schauer, vor allem im Südosten Sonne, 12 bis 23 Grad. Und am Mittwoch in der Westhälfte Sonne, Wolken und kurze Schauer. In der Osthälfte mehr Sonne, 17 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Vorsicht bitte auf der A1 Osnabrück Richtung Dortmund zwischen Münster Nord und Hiltrup muss wegen Nebels mit Sichtweiten unter 50 Metern gerechnet werden. Vorsicht auch auf der A43 Münster Richtung Recklinghausen zwischen Kreuz Münster Süd und Senden muss wegen Nebels ebenfalls mit Sichtweiten unter 50 Metern gerechnet werden. Eine Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort kein Wasser entnommen werden. Und Berlin, die A100, Stadtring Richtung Wedding, ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr früh gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Sven Hasenklever. Manche Orte sind sowas wie ein Fenster in die Vergangenheit, weil sich da Spuren aus längst vergangenen Zeiten finden. Urzeitknochen zum Beispiel, Versteinerungen oder sogar Fußabdrücke. Die Grube Messel in Hessen ist so ein Ort, der uns zeigt, wie das Leben vor 47 Millionen Jahren in Europa aussah. Seit 1995 gehört die Grube zum UNESCO-Weltnaturerbe und sie ist weltweit als Fundstätte von Urpferdchen bekannt. Meine HR-Kollegin Yvonne Koch stellt uns jetzt in ihrer Kultursendung die Besonderheit der Grube Messel vor, die fast zu einer Mülldeponie geworden wäre.
Wer sich auch nur ein kleines bisschen für Paläontologie interessiert, also für Versteinerungen im weitesten Sinn, dem ist die Grube Messel garantiert ein Begriff. Damit ist ein Gebiet gemeint, das in Südhessen in der Nähe von Darmstadt liegt. Und der Name deutet es ja schon an, früher eine Grube war. Also da wurde im 19. Jahrhundert Bergbau betrieben. Genauer gesagt wurde da erst Eisenerz und später Ölschiefer abgebaut. Und klar, auch schon im 19. Jahrhundert wusste man, dass dieser Ort noch mehr als Erz und Öl zu bieten hat. Schon 1876 hat man nämlich ein Alligatorenskelett im Schiefer gefunden. Aber trotzdem hielt sich der Bergbau bis etwa 1970. Und dann sollte dieser besondere Ort tatsächlich zugemüllt werden. Raphael Stübig über ein fast 20-jähriges Tauziehen.
Erste Pläne für eine Deponie in Messel kommen Anfang der 1970er Jahre auf. Die Ölschiefergrube ist durch Funde wie das berühmte Urpferdchen da schon längst weltbekannt. Für 48 Millionen Jahre alte Fossilien hat Hessens damaliger Kultusminister Hans Grollmann aber wenig Sinn, denn die Region droht im Müll zu versinken.
Fairerweise sollten wir mal akzeptieren, dass die wissenschaftliche Möglichkeit im Zug einer industriellen Nutzung gekommen ist. Und fairerweise sollten wir auch akzeptieren, dass wir nicht in der Lage sind, eine andere Schutzmaßnahme für die Grube zu finanzieren als eine Nutzung für die Müllablagerung dieses Ballungsgebiets.
In Messel stoßen die Deponiepläne auf großen Widerstand. Die Bürgerinitiative zur Verhinderung der Mülldeponie formiert sich. Dabei geht es Gründungsmitgliedern wie Karl Wenchel weniger um die Fossilien, sondern schlicht um ihre Heimat.
Irgendeiner hat später mal ausgerechnet, da kämen so 28 bis 30 Millionen Tonnen Müll, würde das fassen. Messel wäre, ich sag's Ihnen, ganz hart untergegangen.
Die Ängste werden aber nicht ernst genommen, die Pläne weiter vorangetrieben. Bis Anfang der 80er Jahre der Planfeststellungsbeschluss steht und Karl Wenchel sowie 54 weitere Privatkläger 1984 vor das Darmstädter Verwaltungsgericht ziehen, gegen eine geballte Übermacht.
Bei dieser Anhörung saßen uns 38 Fachrichtungen gegenüber. Uns einfachen Simpeln, die wir nichts anderes hatten wie guten Willen. Viel mehr hatten wir nicht gehabt.
Mehrere Klagen und Anträge scheitern. Erst 1987 folgt die Wende. Der damalige stellvertretende Leiter des Landesmuseums, Dr. Rainer Theil, holt Professor Wolfgang Martin ins Boot. Einen Darmstädter Juristen, der schon mehrere Leserbriefe und Petitionen zur Grube Messel verfasst hat.
Und ich habe mir als Jurist von dem Dr. Theil sagen lassen müssen, Sie können noch so viele Leserbriefe und Eingaben verfassen. Das Einzige, was die in Wiesbaden verstehen, ist, wenn wir zum Hauptschauplatz, nämlich zum Hessischen Verwaltungsgerichtshof, vorstoßen.
Es ist die Initialzündung. Wolfgang Martin lässt seine Beziehungen aus der Studienzeit spielen und gewinnt eine renommierte Stuttgarter Kanzlei für den Fall. Und schnell decken die Fachanwälte zahlreiche Formfehler im Genehmigungsverfahren auf. Der Planfeststellungsbeschluss wird folgerichtig für rechtswidrig erklärt. Ganz zum Kippen bringt die Pläne aber letztlich erst ein neues Gutachten. Nachbesserungen für die fehlerhafte Planung würden demnach mindestens 300 Millionen D-Mark kosten.
Und Dr. Heil, der hinterher zwar behauptet, das habe er nicht gesagt, aber ich habe zum Glück ein ganz gutes Gedächtnis, meinte einmal, es grenzt an ein Wunder, dass uns das gelungen ist.
Eine Gedenktafel im Messler Museumshof erinnert an die 55 streitbaren Bürger, ohne die Millionen Jahre alte Fossilienschätze für immer unter Müll versunken wären.
Das war also ein harter Krampf, bis die Grube Messel tatsächlich so genutzt werden konnte, wie es heute passiert, dass nämlich nach und nach das komplette Gelände von Wissenschaftlern erforscht, die Funde gesichert und untersucht werden und wir dadurch neue Erkenntnisse über die Vorzeit hier in Hessen bekommen. Was das genau bedeutet und warum die Grube Messel auch international so bekannt ist, habe ich Philipp Havlik gefragt. Er ist der Leiter der Grube Messel und bitte nicht wundern, wir kennen uns schon länger, deshalb duzen wir uns in diesem aufgezeichneten Gespräch. Philipp, was genau macht denn die Grube Messel so besonders für Paläontologen, also die Wissenschaftler, die versteinerte Spuren aus der Vergangenheit erforschen?
Also ich denke, es gibt weltweit keinen einzigen Paläontologen, der den Namen Grube Messel nicht kennt. Und das liegt an einem ganz, ganz einfachen Grund. Die Grube Messel ist ein einzigartiges Fenster in eine Zeit, in ein Erdzeitalter, das Eozän, das Zeitalter der Morgenröte, als ganz, ganz viele Tiergruppen ihren Beginn hatten. Und der Grund, warum die Fossilien hier erhalten sind, ich meine, die Tiere leben damals überall. Ja, vor 47 Millionen Jahren war es super warm, es war tropisch. Es gab überall üppige Vegetation und entsprechend auch eine sehr, 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 sehr diverse Fauna. Nur der große Punkt ist, wo bleiben diese Tiere erhalten? Und da haben wir in der Grube Messel einen absolut genialen Fall. Es geschah hier vor knapp 48 Millionen Jahren ein Erdrülpser. Ein sogenannter Mar-Vulkan ist ausgebrochen, also man muss sich das so vorstellen, eine Riesenexplosion, es kommt eine Riesenwasserdampfwolke aus dem Untergrund heraus, es entsteht ein hunderte Meter tiefer See und am Grund dieses Sees sind unzählige Fossilien perfekt erhalten geblieben.
Warum?
Es ist ganz, ganz häufig so, wenn Lebewesen irgendwo sterben, dann werden sie von irgendwelchen Aasfressern gefressen, sie verwittern, sie vergammeln. Die meisten Lebewesen, die jemals gelebt haben, werden nie fossil überliefert. In dem See war das aber ganz anders. Der See war super tief und in den tiefsten Wasserschichten gab es keinen Sauerstoff. Wo kein Sauerstoff, da keine aerobe, also keine oxische Verwitterung, also sprich, die Dinger konnten nicht vor sich hinkammeln. Und zweitens sind schlichtweg keine Aasfresser dran gekommen. Das heißt, alles, was irgendwann mal das Glück, Pech, wie auch immer hatte, in den See reinzufallen oder was auch im See oder über dem See gestorben ist, ist wunderbar im Grunde erhalten geblieben.
Und irgendwann ist dann der See ausgetrocknet und dann haben sich so Schichten gebildet, die das dann noch konserviert haben, oder wie?
Tatsächlich war es so, dass der See fast 1 Million Jahre Bestand hatte. Also wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, 1 Million Jahre, das umfasst die meisten Kalt- und Warmzeiten, die wir so als größte Klimaveränderung kennen, ja. Also das ist ein unfassbar langer Zeitraum. Doch irgendwann mal war der See schlichtweg voll, ja. Und dann hat er sich noch mit tonigem Sediment gefüllt und dann war es dann auch vorbei. Das heißt, bereits zum Zeitalter des Eozäns wurde es wieder ganz normale Urwaldoberfläche.
Da wird jetzt auf jeden Fall drin geforscht und rausgegraben, gefunden, was an Überresten von den Kadavern von damals übrig geblieben ist. Aber jetzt mal ketzerische Frage, warum ist es denn so wichtig zu wissen, wie das Leben vor 47 Millionen Jahren ausgesehen hat? Das betrifft uns doch gar nicht mehr.
Naja, das, was in der Vergangenheit geschehen ist, ist für die Zukunft mindestens genauso wichtig, dass wir überhaupt verstehen, was geschieht denn im Rahmen von Klimawandel. Und tatsächlich ist die Grube Messel eine Phase, in der wir eine CO2-Konzentration in der Atmosphäre hatten, die mehr als 2,5-mal so hoch war als das, was wir heute als industrielles Signal betrachten. Das heißt, wir hatten eine Phase, wo es unfassbar warm war auf diesem Planeten und wir hatten tatsächlich eine Phase, in der es hier in Deutschland eine sehr, 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 sehr große Biodiversität gab. Wie jetzt einzelne Arten oder wie auch Ökosysteme auf solche Klimaschwankungen reagieren und was da in der Vergangenheit so geschehen ist, wenn es mal warm, mal kalt wurde, das kann für uns essentiell relevant werden, dass wir auch irgendwie einen Weg finden, mit dem selbstgemachten Klimawandel klarzukommen.
Ich habe im Archiv dazu sogar ein Feature von meinem Kollegen Eckhard Frank gefunden, von 2009 ist das, also schon ein bisschen älter. In dem beschreibt er, wie in der Grube Messel nach Überresten gesucht wird. Hören wir da mal kurz rein. Ich habe so einen kleinen Ausschnitt da gemacht.
In einer welligen Landschaft zwischen Frankfurt und Darmstadt, nahe der Ortschaft Messel, liegt mitten im Wald eine große, runde Grube. Am oberen Rand hat sie etwa 800 Meter Durchmesser. Steil fallen ihre Wände einige Dutzend Meter bis zum Boden ab. Dort wachsen Büsche und kleine Bäume. Auch ein paar Container sind zu sehen und zwei mit Planen überdachte Arbeitsplätze. Reichlich unspektakulär sieht es hier aus, in einer der weltweit bedeutendsten Fundstätten von Fossilien. Dennoch arbeiten hier etliche Erforscher des urzeitlichen Lebens, etliche Paläontologen. Eine der Arbeitsgruppen gehört zum Frankfurter Senckenberg-Museum. Das Team hat sich gerade an die Arbeit gemacht. Grabungsstellenleiter Michael Ackermann wirft nun seine Motorsäge an. Die Motorsäge frisst sich einen halben Meter in den Untergrund. Er besteht aus einem dunklen, relativ weichen Material. Ölschiefer nennen es die Fachleute. Ackermann sägt einen Block von etwa 60 mal 70 Zentimetern heraus.
Das reicht jetzt erstmal. Sieht man also hier, habe ich mehrere Schnitte gemacht, horizontal und vertikal. Und jetzt kann man also mit der Schaufel vom Anstehen heraus im Schnitt den Block herauslösen.
Und somit Urzeitforschung mit der Kettensäge machen? Wer schon einmal Bilder von anderen Grabungsstätten gesehen hat, der weiß, dass die Forscher dort fein säuberlich mit dem Pinsel zu Werke gehen und gleichsam jedes Staubkorn einzeln beiseite schieben. Doch der Einsatz der groben Technik hat hier einen Grund, erklärt Michael Ackermann.
Der Vorteil der Kettensäge, wenn keine natürlichen Klüfte vorhanden sind, es ist wirklich so, dass sie beim Ausschneiden der Blöcke, die sie durchschauen möchten, haben sie einfach eine klare Schnittkante. Haben sie zwar einen Verlust, wenn sie ein Fossil treffen, aber das ist eben der Schnittverlust und der beträgt maximal 5 bis 10 mm. Wenn man das so machen würde, wie wir das auch früher abgebaut haben, das Gestein mit großen Keilen, da ist der Verlust durch das Eindringen des Keils wesentlich größer, als wenn sie mit der Kettensäge einen Block ausschneiden.
Das habe ich mir selbst nicht so vorgestellt, dass man da mit der Kettensäge dran geht, aber sag mal Philipp, das war 2009. Arbeitet man heute noch genauso?
Es gibt doch kaum was Schonenderes als eine Kettensäge. Nein, Spaß beiseite. Die Lösung, hier eine Kettensäge einzusetzen, ist mittelmäßig genial. Gerade die Kollegen vom Hessischen Landesmuseum, aber auch von der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, die graben jedes Jahr wieder in der Grube Messel. Und es ist ein absolut geschützter Platz. Das heißt, wir haben nicht die Situation, dass hier eine Autobahn gebaut wird und man muss ganz, ganz schnell alles wegschaffen. Nein, ich habe hier die Möglichkeit, super genau, super detailliert zu dokumentieren, was ich wie finde, also welche Fundumstände liegen vor. Und da ist die Kettensäge tatsächlich super schonend, weil man kann einen ganzen Gesteinsblock mitnehmen, spaltet den fein säuberlich durch und findet dadurch auch die Objekte, die gerade zu den großen Goldgräberzeiten in den 1980er Jahren übersehen worden sind. Und das sind Pflanzen und Insekten. Tatsächlich sind die meisten Insekten, die hier so gefunden werden, vielleicht mal einen Zentimeter groß. Ja? Wenn die aber dann mal vergrößert da liegen und in bunten Farben schillern, dann merkt man, okay, wow, da steckt tatsächlich sehr viel drin. Und es sind auch diese Tiergruppen, Insekten, auch die Pflanzen, ja, die eine sehr, 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 sehr hohe Biodiversität haben. Also heißt auf gut Deutsch, bei jeder Grabung werden neue Arten, bisher unbekannte Arten entdeckt. Und das nur, weil so genau gegraben wird.
Ich habe noch einen Archivfund, nämlich von der Kollegin Dorothee Meyer-Karwig. Und an einer Stelle wird da noch ein bisschen genauer erklärt, wie die Forscher mit Funden im Schiefer, also in diesen Gesteinsschichten, überhaupt umgehen.
Oft genug finden die Archäologen Fossilien. Oft sogar in einem einzigartigen Erhaltungszustand. Denn anders als bei vergleichbaren Grabungsstätten findet man nicht nur Knochen, sondern ein genaues Abbild der Tiere, mit Haut und Haaren bis hin zum Mageninhalt oder den Laichschnüren von Fröschen. Die Fossilien, die die Forscher finden, werden sofort in eine Wanne mit Wasser gelegt. Denn sobald der Ölschiefer an der Sonne trocknet, bröselt er und zerbricht in viele kleine Fragmente. Kleine und häufige Fundstücke werden erst einmal in dem Wasserbecken gesammelt. Größere nach dem Wässern mit dünner Folie bedeckt und in feuchtes Zeitungspapier eingeschlagen. Das Ganze kommt dann in eine Plastiktüte, die mit Klebeband dicht abgeschlossen wird. Genau beschriftet kann das Paket nun in der Forschungsstelle Messel in einem dunklen, kühlen Raum gelagert werden.
So, lieber Philipp, und jetzt interessiert mich und uns natürlich, was denn in der Grube Messel bisher überhaupt Tolles gefunden wurde. Die Insekten hast du ja schon gesagt, aber erzähl mal, was sind die großartigen Funde?
Das Spannende an der Grube Messel ist, dass wir eigentlich nichts Großes haben, aber unglaublich viel Großartiges haben. Das größte Tier, das hier jemals gefunden wurde, ist ein Verwandter der Tapire. Und der ist so groß wie ein kleiner Schäferhund. Und das ist das größte Säugetier, was wir hier entdeckt haben. Ja? Die meisten Säugetiere, die wir finden, sind ganz, ganz klein. Terriergroße Urpferdchen. Wir haben Igelverwandte, die gar nicht so viel anders aussehen wie die heutigen Igel. Und ein absolutes Highlight, was unter den Säugetieren rausgekommen ist, ist der älteste Schläfer. Also das, was wir heute als Gartenschläfer, Siebenschläfer und so kennen. Die haben ihren Ursprung hier in der Grube Messel. Also das ist auch ein hessisches Qualitätsprodukt. Das geht aber fröhlich so weiter. Es gibt auch die Tiere, die Säugetiere gefressen haben. Das sind in erster Linie Krokodile, verschiedenste Arten. Eines davon lebte sogar an Land und hat da aktiv gejagt. Und bis zu 4 Meter lange Krokodile waren in dem See drin und haben gewartet, dass irgendwas reingefallen ist. Haben sich dann natürlich gekämpft mit großen Raubfischen, die hier auch gar nicht so selten vorkommen, also ja auch mit Abstand die häufigsten Wirbeltiere sind. Begleitet von Fledermäusen, von unfassbar vielen Vogelarten, die hier entdeckt worden sind. Einige haben sogar noch die Farbe im Federkleid erhalten. Der älteste Flamingo stammt aus der Grube Messel. Es gibt aber auch sowas wie ein Kolibri. Also so wirklich so Dinge, die man hier so gar nicht erwarten würde. Und in dem ganzen Gekrabbel, also alle Lebewesen mit mehr als 4 Beinen, da gibt's im Prinzip eine endlose Liste. Eines würde ich gerne rausgreifen. Nein, 2 möchte ich gerne rausgreifen. Das eine Tier einfach, weil es so riesengroß ist. Die größten Ameisen stammen aus der Grube Messel und auch aus dem Eckfelder Maar. Das ist eine Fundstelle in Rheinland-Pfalz, die fast gleich alt ist und ganz, ganz ähnliche Taxa geliefert hat. Unsere Ameisen haben 15 Zentimeter Flügelspannweite, also kleine Drohnen, ja, richtig süße Tierchen.
Ach nee, nicht wirklich.
Naja, kommt auf die Perspektive drauf an.
Okay.
Und was halt auch absolut faszinierend ist und was mich auch jedes Mal wieder mitnimmt, wir haben Prachtkäfer, aber auch andere Insekten mit Strukturfarben. Da spaltet man diesen Schiefer auf und das Tierchen knallt in seinen extremsten Farben, Grüntöne, Blautöne, Rottöne, so richtig schillernde extreme Farben raus. Die Tiere sehen aus wie am ersten Tag. Ja, die sind erhalten wie frisch aus dem Ei gepellt.
Aber jetzt mal eine Zwischenfrage. Irgendwie habe ich im Kopf Urpferde, wenn ich an Grubemessel denke.
Eine der häufigsten Fragen, die wir hier fast täglich abkriegen, ist, hey, wie viele Urpferdchen habt ihr denn überhaupt? Und ja, wir haben auch total viele gefunden. 70 Stück gibt es aus der Grube Messel. Ja? Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo mehr Urpferdskelette gefunden worden sind.
Aber die sind auch nicht so groß, ne?
Die sind total klein. Das sind terriergroße kleine Tierchen. Ja, also es sind ganz, ganz possierliche kleine Tierchen.
Und wenn ihr jetzt schon so viel da rausgeholt habt und die Grube Messel, ich meine, das ist ja ein abgezirkeltes Gebiet, das wird ja nicht größer, ist denn da ein Ende in Sicht? Also ist in absehbarer Zeit die komplette Grube erforscht?
Also ich denke schon, dass im Laufe der nächsten 10 bis 20 Millionen Jahre die Grube vollständig erforscht sein wird. Nein, da ist überhaupt kein Ende in Aussicht. Das, was in den letzten Jahrzehnten, also es gibt regelmäßige Grabungen seit Senckenberg seit 1975, die Darmstädter sind noch mal 10 Jahre länger hier aktiv, das Hessische Landesmuseum, ja. Und in dieser Zeit kamen 1000 verschiedene Arten raus. Naja, und wenn ich jetzt so weiterarbeite, werde ich jedes Jahr noch zig neue Arten entdecken, werde jedes Jahr noch irgendwelche Sensationen ausgraben. Und davon gibt's ja ständig wieder neue. Ja. Jeder hat so seine Highlights. Ja, eine Kollegin hätte gerne das nächste wandelnde Blatt. Die arbeitet halt an Insekten. Ja, ich find's mal cool, ein paar schöne Urpferdchen in 3D zu haben. Da kann sich jeder jetzt was aussuchen. Ja, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, oder wir sind uns absolut sicher, dass auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten hier mit sensationellen Funden zu rechnen ist.
Das klingt ja schon ziemlich begeistert und es begeistert auch ganz viele Menschen, das habe ich schon mitgekriegt. Aber um nochmal deutlich zu machen, was so ein Fund hier in Hessen auch international für Wellen schlägt, hier noch ein Beitrag von Thomas Schmidt zu dem Fossilienfund Ida aus dem Jahr 2009.
Wenn man erst 47 Millionen Jahre alt ist, braucht man sich um einen großen Auftritt mit Blitzlichtgewitter keine großen Sorgen zu machen. Die versteinerten Überreste mit dem leicht altmodischen Spitznamen Ida sind, da sind sich Wissenschaftler sehr sicher, das vollständigste je entdeckte Fossil eines Primaten. So gut erhalten, dass man sogar noch erkennen kann, was das Tier vor seinem frühen Tod als letzte Mahlzeit verschlungen hat. Ida, der Name weist darauf hin, war ein junges Weibchen, etwa so groß wie eine Hauskatze, aber mit einigen durchaus menschlichen Merkmalen. Sie hat eine daumenähnliche Wendezehe zum Zugreifen und an den Spitzen ihrer Gliedmaßen keineswegs Krallen, sondern Fingernägel. Ein Expertenteam hat Ida 2 Jahre lang untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, es könnte sich bei ihr um das bislang unbekannte Wesen halten, aus dem später Menschen, Affen und andere Primaten hervorgegangen sind. Und wenn man auch nicht so weit gehen will, Ida schon jetzt zur Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter der Menschheit zu erklären, so könnte sie doch eine nahe Verwandte sein.
Perhaps our grand-grand-grand-aunt.
Vielleicht die Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßtante, meint Jens Lorenz Franzen vom Frankfurter Senckenberg-Institut. Ida war von Amateuren in der hessischen Fossiliengrube Messel bei Darmstadt schon 1983 gefunden worden, aber erst vor 2 Jahren hatte die wissenschaftliche Untersuchung durch Forscher aus Deutschland und Norwegen begonnen. Die Präsentation der Ergebnisse gestern in New York war Teil einer bislang beispiellosen Medienkampagne.
Their research will stun the world.
Ergebnisse, die die Welt in Atem halten. Mit Werbespots wie für einen Hollywood-Kino-Hit wird für eine US-Fernsehdokumentation geworben. Es gibt eine Webseite, ein Buch und iPod-Applikationen zum Runterladen. Zusätzlich hat man die Entdeckung 2 Jahre lang unter Verschluss gehalten. Dass dies nicht ausschließlich mit Wissenschaft, sondern auch sehr viel mit geschicktem Marketing zu tun hat, will Professor Jorn Hurum von der Uni Oslo gar nicht abstreiten. Er hat dem Fossil übrigens auch den Namen Ida gegeben, nach seiner kleinen Tochter. Wenn man die Jugend für die Wissenschaft interessieren wolle, müsse man neue Wege gehen, sagt Hurum. Die nächste bahnbrechende Entdeckung werde möglicherweise über YouTube verbreitet.
You need to tell the story on many different platforms. You can't only publish a scientific paper. Nobody reads a scientific paper.
Man müsse solche wichtigen Forschungsergebnisse auf verschiedenen Ebenen veröffentlichen und nicht nur in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Die, sagt Professor Hurum, würde sowieso niemand lesen. Während also noch nicht ganz klar ist, ob Ida als ultimative Erklärung für die Entstehungsgeschichte der Menschheit taugt, hat sie zumindest bewiesen, dass sie für dicke Schlagzeilen bestens geeignet ist.
Gerade weil ja mittlerweile die ganze Welt weiß, dass die Grube Messel eine Schatztruhe für Funde aus der Vergangenheit ist, wurde ihr auch der Titel Welterbe verliehen. Vor 30 Jahren war das schon. Aber Philipp, du legst Wert drauf, dass die Grube Messel auch da was Besonderes ist. Warum?
Welterbe kennen wir alle. Jeder denkt sofort an sowas wie den Kölner Dom oder die Porta Nigra in Trier. Ja, das ist für uns Menschen Welterbe. Und das zeigt ja auch einmal mehr, welche Hybris dem Menschen zuteil wird. Wir denken immer, es gibt nur das, was schützenswert ist, ist das, was wir erschaffen haben. Aber es gibt einen viel, viel größeren Schatz, den wir erst langsam anfangen zu heben, auch im Rahmen der UNESCO. Und zwar ist das das Weltnaturerbe. Und das ist ja eigentlich fast so ein bisschen Ironie der Sache, dass die Grube Messel vor genau 30 Jahren zum ersten Weltnaturerbe Deutschlands ernannt wurde. Also eine Stätte, wo eigentlich alles schon tot ist, was geschützt wird. Ja. Es gibt in der Zwischenzeit zwei weitere. Das ist das Wattenmeer und das sind die europäischen Buchenwälder. Also das zieht sich über mehrere Bundesländer und auch Staaten hinweg. Und da merkt man schon, wir haben langsam festgestellt, dass es Dinge gibt, die wir gar nicht geschaffen haben, aber die mindestens vergleichbar sind mit den Kulturdenkmälern, die der Mensch hinterlassen hat. Dazu zählt jetzt sowas wie das Great Barrier Reef oder auch der Grand Canyon. Also man sieht, wir brauchen uns da mit der Grube Messel echt nicht verstecken.
Auf jeden Fall feiert ihr dieses Jahr diesen Titel Weltnaturerbe. Wie gesagt, den trägt die Grube Messel jetzt seit 30 Jahren. Kannst du uns kurz die Highlights für das Jubiläumsjahr verraten?
Ich hole jetzt alphabetisch aus und werde die nächsten 2 Stunden darüber berichten. Nein,
ich habe es befürchtet.
Ich würde gerne 3 schöne Projekte rauspicken, die unmittelbar vor der Tür stehen. Die Ausstellung Flower Power in der Grube Messel. Es geht darum, wie Bienchen und andere Insekten den Pollen verschiedenster Pflanzen gesammelt haben und dieser Pollen immer noch im Inneren des Körpers erhalten ist. Das erforscht ein internationales Forscherteam seit circa 6-7 Jahren und die konnten komplette Ökosystemdienstleistungen untereinander dadurch rekonstruieren. Sensationell, dass sowas möglich ist bei uns in der neuen Sonderausstellung. Das nächste Projekt, was folgt ab voraussichtlich Juni, wird ein Projekt sein, wo Leute auch selber endlich mal Hand anlegen können. Durch den UNESCO-Schutzstatus ist es nicht möglich, dass ich selber in der Grube grabe. Es ist sehr wohl möglich, dass man den Abraum der Grabung durchschaut. Und das natürlich von meinem Team betreut, also fachkundig betreut. Und zu diesem Zweck haben wir ein Gebäude erbaut, das den liebevollen Namen Grabmal trägt. Und wo wir dann unter Anleitung Leute auch Fossilien suchen lassen. Sie dürfen selber bestimmen. Und wenn die Objekte wissenschaftlich nicht relevant sind, die sogar mit nach Hause nehmen. Also eine ganz andere identitätsstiftende Möglichkeit, die längst überfällig war. Und mein persönliches Highlight in diesem Jahr noch mehr als sonst ist der 10. August, unser traditionelles Grubenfest. Wir haben einen Tag der offenen Tür, da ist hier Halligalli, alle Attraktionen sind kostenlos, es stellen sich 10, 15 Institutionen in Mittel- und Südhessen vor, die mit der Grube Messe zusammenarbeiten, also vom Senckenberg-Museum bis zu Hessenforst. Und das wird dieses Jahr eine Riesenparty und das ist einfach eine verdammt gute Stimmung.
Philipp Havlik war das, Leiter der Grube Messe in Südhessen.
Grube Messel, die Evolutionsschatztruhe, das war eine Sendung von meiner Kollegin Yvonne Koch vom Hessischen Rundfunk. Der Verkehrsservice, durch ein Schadensereignis kommt es im Bereich Mechernich-Stremmt, das ist in Nordrhein-Westfalen bei Euskirchen, zu einer Geruchsbelästigung. Es besteht keine Gesundheitsgefahr. Halten Sie bitte die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei frei.
Die Wirkungen der PFAS, die sind eben chronisch toxisch, giftig.
Man findet sie überall, ob in Outdoorjacken, Pizzakartons oder der Teflonpfanne.
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS.
PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien.
Sie machen tausende Alltagsprodukte wasser- und fettabweisend, sind aber schädlich für die Gesundheit.
Leberschädigung, Schilddrüsenschädigung, Nierenkrebs, Hodenkrebs ist nachgewiesen.
PFAS gelangen vor allem bei ihrer Herstellung in die Umwelt.
Dort ist der Boden, das Wasser so stark verseucht, dass es zum Teil heißt, die Kinder dürfen nur eine Stunde draußen spielen, man darf nichts aus dem Garten essen, das Wasser muss gefiltert werden.
Die Chemikalien verbreiten sich durch Regen, man findet sie im Meer und auch in unserem Körper.
Wo wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, ist es scheißegal, wer daran zugrunde geht.
Das Gift in dir. Der neue Podcast von 11KM Stories. Ab sofort in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Katja Kindermann. Mehrere führende SPD-Politiker haben klargemacht, dass aus ihrer Sicht nicht an der Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro gerüttelt wird. Vorher hatte CDU-Chef Merz gesagt, die Erhöhung zum kommenden Jahr sei nicht sicher. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
SPD-Generalsekretär Miersch hat der Mediengruppe Bayern gesagt, der Mindestlohn von 15 Euro ab 2026 sei gesetzt, so sei es abgesprochen. Auch die Ministerpräsidentin des Saarlands, Rehlinger von der SPD, besteht darauf. Wörtlich sagte sie dem Magazin Stern, es ist in Ordnung, dass Herrn Merz das nicht sehr wichtig ist, trotzdem wird der höhere Mindestlohn kommen. SPD-Chef Klingbeil geht ebenfalls von 15 Euro Mindestlohn schon im nächsten Jahr aus. CDU-Chef Merz dagegen hat in der Bild am Sonntag betont, zwar denke die Mindestlohnkommission vermutlich in diese Richtung, es gebe aber keinen gesetzlichen Automatismus.
Politiker aus zahlreichen Ländern haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der designierte Bundeskanzler Merz sprach in der ARD von einem schweren, perfiden Kriegsverbrechen. Frankreichs Präsident Macron erklärte, es sei dringend notwendig, Russland eine Waffenruhe aufzuerlegen. Die russische Armee hatte gestern 2 Raketen auf das Zentrum der ostukrainischen Stadt Sumy abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Laut ukrainischer Regierung trugen die Geschosse auch Sprengsätze mit Streumunition. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 89 Jahren in der peruanischen Hauptstadt Lima. Vargas Llosa galt durch sein gesellschaftskritisches Werk als einer der bedeutsamsten Schriftsteller Lateinamerikas. Berühmt wurde er unter anderem mit Romanen wie »Die Zeit des Helden«, »Das grüne Haus« und »Gespräch in der Kathedrale«. In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt einen Heimsieg gefeiert. Die Eintracht gewann gegen Heidenheim mit 3:0. Aus der Sportredaktion Florian Neuhaus.
Die Eintracht hält damit weiter Kurs Richtung Champions League. Am 15. Saisonsieg bestand eigentlich nie ein Zweifel. Jean-Matteo Bahoya brachte die Frankfurter bereits in der 10. Minute in Führung. Kurz vor der Pause legte Robin Koch nach. Hugo Ekitike machte 19 Minuten vor dem Ende alles klar. Frankfurt festigt Rang 3. Werder Bremen klettert auf Platz 9 und darf ebenfalls noch vom Europapokal träumen. Dank eines Doppelpacks